herzlich willkommen beim Lichtbringer Podcast. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Nimm einen tiefen Atemzug und entspann dich in die Energie. Herzlich willkommen im Lichtbringer Podcast. Heute mit einem besonderen Gast. Das sage ich bei fast jedem Gast. Aber heute ist tatsächlich so, dass ich mich getraue, jemanden aus meinem Freundeskreis mit hier reinzuladen. Und zwar jemand, mit dem ich sehr viele Jahre sehr tiefe Gespräche hatte. Unter anderem über Spiritualität, Glauben, Christentum auch, was mit dem zusammenhing. Und zwar in eine Tiefe, wo wir stundenlang reden konnten. Also eigentlich gemerkt haben, dass wir uns beide sehr in der Tiefe Gedanken gemacht haben über diese Themen und auch uns emotional damit auseinandergesetzt haben. Und dass diese manchmal scheinbar konträren Perspektiven doch manchmal auch recht ergänzend waren. Und da werden wir euch heute einfach mal mitnehmen. Denn, und da möchte ich ein paar Sätze sagen über Jens Burkhalter, der uns heute hier mit beehrt. Er aus einem sehr christlichen Haus aufgewachsen ist, mittlerweile sich aber als Atheist bezeichnet. Heißt, an keiner fixen Glaubensrichtung sich als Teil von dieser Bewegung oder Gemeinschaft sieht und dennoch an gewissen spirituellen oder christlichen Werten nicht festhängt, aber doch an ihnen auch Wert zuspricht. Und gerade diese Dynamik finde ich sehr interessant. Da werden wir heute ein bisschen mehr eintauchen. Aber so oder so, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
Hallo Jan, freut mich sehr, hier zu sein. Freue mich sehr auf ein weiteres spannendes Gespräch mit dir.
Ja, genau. Und vielleicht gerade zu Beginn, ich habe es ja schon angeklungen, von deinem Weg, magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das überhaupt in dir herangereift ist, warum jetzt heute in diesem Form dastehst.
Ja, sehr gerne, ja. Ja, wie du schon angetönt hast, ich bin aufgewachsen in einem christlichen Haushalt, wir waren in einer Freikirche. Ich bin aufgewachsen mit einer sehr nahen Beziehung mit dem Spirituellen, einer direkten Beziehung mit Jesus, mit Gott, eine starke Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das war auch sehr wichtig bei uns, sowohl, also besonders auch in der Kirche. Wir hatten auch einen Pastor, der zu diesen sehr direkt spirituellen Teilen auch die Ratio, also das Rationale im Glauben hervorgehoben hat. Es war ein Pastor, dem das auch sehr wichtig war, dass man in die Tiefe geht in der Bibel, dass man zum Ursprungstext zurückgeht, ins Hebräische, dort wo Hebräisch ist natürlich, oder dann ins Latein. Genau. Ich war immer sehr glücklich mit meinem Glauben. Also ich hatte Eltern, die mich geliebt haben, das sehr gezeigt haben, dass sie mich geliebt haben. Ich war in der Gemeinde sehr willkommen und habe mich immer sehr wohl gefühlt. Entsprechend ist das ein sehr zentraler Teil von mir geworden, dieser Glaube. Das Leben im Glauben auch war mir sehr wichtig und ich habe schon sehr früh begonnen, mein Leben danach auszurichten und das als Kern von mir, ist, dass dieser Kern so auch gedeihen darf. Ja, genau, mit der Zeit, wo ich dann erwachsen wurde, das war so, ja, wirklich so, wo ich so etwa 19, 20 Jahre alt war, hat sich mein Glauben, also war natürlich ein gradueller Prozess, aber der hat sich mit der Zeit so entwickelt, dass ich wollte, also es kam aus dem Bedürfnis heraus, dass ich auch anderen, besonders reicheren Leuten auch die die gute Nachricht weiter geben kann, da ja die Bibel doch ziemlich klar ist, dass gerade die Wohlhabenden mehr Mühe haben werden, ins Himmelreich zu kommen. Da gibt es genug Bibelstellen, um das so zu belegen. Und da dachte ich mir immer, ja, wieso gehen wir dann in die Länder, wo die Leute arm sind und missionieren dort, wenn wir doch im eigenen Land mehr und mehr Leute verlieren eigentlich so im Glauben. Genau, und aus dieser Motivation versuchte ich einen Weg zu finden, um dann ins Gespräch zu kommen mit diesen Leuten und habe darin gemerkt, dass ich selbst mehr und mehr nicht mehr glauben kann. Die Gründe waren dann schlussendlich sehr rational im Sinn von, es gab Widersprüche in meinem Glauben, wo ich dann schlussendlich gemerkt habe, der christliche Glaube, so wie er mir beigebracht wurde, der funktioniert so nicht. Und da dieser Teil auch so wichtig für mich war, war es für mich auch keine Option in dem Moment, eine Alternative, also eine spirituelle Alternative zu haben. Für mich war es wie so, ja, entweder das ist es oder sonst gibt es dann nichts mehr, das irgendwie Sinn macht. Ich sehe das jetzt rein aus, wie soll ich das sagen, wenn man jetzt das spirituell als Übernatürliches bezeichnet, sehe ich aus dieser Perspektive jetzt immer noch so, aber dann Jahre nach dem Loslösen-Prozess habe ich mehr und mehr gesehen, wie all diese Dinge, die ich auch schon als Kind und als Teenager erlebt habe, mir einen sehr guten Halt gegeben haben, mir inneren Frieden geschenkt hat, mir Resilienz geschenkt hat, Weitsicht, und habe mehr und mehr diese Zusammenhänge entdeckt und verbunden mit den neuen Perspektiven, die ich gelernt habe, und bin jetzt, ja, stehe jetzt hier als eine Person, die sehr viel Wert auf Spiritualität im Sinn von auf Meditation, auf im Moment leben, auf Weisheiten, die mitkommen in christlichen Lehren, in buddhistischen Lehren, und so weiter. Genau, wo ich sehr viel Wert darauf lege und ja, in meinem Alltag auch einbaue.
Danke für diese ausführliche Reise, die du mit uns geteilt hast, die natürlich im Inneren noch viel, viel ausführlicher war über Jahre, eine innere Auseinandersetzung, sowohl rational, das mag ich bei dir auch sehr, dass du sehr in der Tiefe dir erlaubst, alles durchzudenken und gleichzeitig aber auch immer wieder eintauchst, emotional, das natürlich mit dir auch viel emotional gemacht hat, in so einer Familie dann nicht mehr an den, nicht mehr glauben können, oder auch deine Partnerin, die dann auch in dem Glauben ist, dass immer wieder zu Auseinandersetzungen oder zu Diskussionen mindestens führt.
Ja.
Wie erlebst du das so in diesem Spagat, Mama, vielleicht sogar zu leben, als jemand, der diese eine Welt gut kennt, aber nicht mehr so wirklich Teil davon ist?
Am Anfang hatte ich viel Mühe damit. Ich hatte auch Ängste in mir, überhaupt mich zu öffnen, zu teilen in meinem, ich sage jetzt mal, Unglauben. Da, wie du sagst, meine Familie, meine Partnerin, die jetzt meine Frau ist, auch größere Teile meines, oder ja, doch, ja, vielleicht die Hälfte meines Freundeskreises, ja, gläubig waren. Mit der Zeit habe ich auch gerade in dem Prozess, wo ich mehr auch die, weil in diesem Loslösen-Prozess kommen auch viele negative Emotionen mit, beleuchtet man das Ganze von der negativen Seite und dann hat man auch mehr negative Einstellungen gegenüber diesen Personen. Und je mehr ich aber auch gelernt habe, das wertzuschätzen, die Perspektiven wertzuschätzen, die mitkommen im im Glauben und natürlich auch den Kontakt weiterhin zu haben, immer wieder zu sehen, wie schön das ist, mit meinen Eltern, mit meiner Freundin, mit meinen Freunden und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ich das von einer anderen Perspektive mit der Zeit gesehen habe und mich dann auch mich sehr positiv äußern konnte gegenüber ihren Glaubenssätzen. Und das war die Brücke, die dazu geführt hat, dass auch mir mit viel Offenheit begegnet wurde, dass auch meine Eltern bereit waren, ihren spirituellen Weg weiterzugehen, auch ihre Glaubenssätze teilweise anzupassen, um meine Perspektive zu verstehen. Und dort haben wir eine gute Gemeinsamkeit gefunden. Ja, das beruht wirklich auf einem tiefen Verständnis. Und da bin ich sehr froh, dass wir diese Möglichkeit hatten, mit dieser Offenheit zu kommunizieren.
Ja, danke. Und ich finde gerade dieser Aspekt super, super wertvoll. Und man spürt auch schon, währenddem du es erzählst, dass das auch das Zeit braucht und dass es eine Offenheit von beiden Seiten braucht und dass ein wirkliches, tiefes Verständnis, wenn man sich wirklich in die Schuhe des anderen gegenüber versetzt und aus dieser Brille die Welt sieht. Und ich weiß noch, das war Jahre her, da haben wir uns schon über Bücher zu Buddha und zu Sokrates unterhalten und zu diesen verschiedenen Wegen. Und ich habe in unseren Unterhaltungen immer wieder so erstmal in mir dann gemerkt, Mama wollte ich überzeugen von dem, was ich doch schon so tief erkannt habe. Mhm. Und Mama wieder gemerkt, aber da öffnet sich nochmal was, wenn ich dir wirklich zuhöre und ich denke, ich weiß doch schon alles. Und diese Offenheit, glaube ich, ist dir bis heute erhalten geblieben. Und ich glaube, dass genau diese Offenheit ein Schlüssel ist, dass wir auch als Menschheit einen Weg finden, um zusammenzuwirken und nicht gegeneinander. Und es ist eine pauschalisierte, vereinfachte Aussage jetzt. Und doch, glaube ich, trägt es einen wahren Kern in sich. Und du hast einen Begriff, der, glaube ich, damit auch in Zusammenhang steht, einmal erwähnt, Heuristiken. Magst du einmal darüber erzählen, was du damit meinst und wieso Heuristiken auch wertvoll sein können für uns?
Ja, sehr gerne. Ja, du hast ja gerade eine wunderbare Heuristik verwendet. Heuristiken, die sind ja sozusagen Faustregeln, die man anwendet auf Situationen, die man nicht vollständig verstehen kann. Also eine Heuristik ist zum Beispiel, eine ganz bekannte Heuristik ist, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Es ist eine Faustregel, es macht Sinn, das zu machen. Und ich würde jetzt eben argumentieren, dass im christlichen Glaube ist es mehr ein Gesetz, so mehr im Sinn von, das ist das, was man immer tun soll. Und ich würde jetzt behaupten, es ist eine Heuristik. Es ist etwas, wenn man so lebt, dann ist das etwas vom Besten, das man tun kann. Aber es gibt einzelne Situationen im Leben, wo es eben vielleicht doch mehr Sinn macht, vielleicht mal eine egozentrischere Perspektive einzunehmen, wenn wir zum Beispiel von einem kompetitiven Bewerbungsgespräch reden, zum Beispiel, wo es Momente gibt, wo man andere Heuristiken vielleicht anwenden möchte oder vielleicht zusätzliche Heuristiken, die dann im Zusammenspiel sind mit dieser Heuristik in einem Beispiel. Ja, und also man kann es wirklich vereinfacht sagen, Faustregeln, die sind natürlich auch ausgerichtet an ein Ziel. Also ich möchte ja etwas im Sinn von, ich möchte zum Beispiel im Moment leben. Das ist vielleicht eines meiner Ideale. Und ich werde meine Entscheidungen, jede Entscheidung, die ich fälle, oder das ist die Entscheidung, dass ich jetzt hier stehe, aber auch die Entscheidung, dass ich jetzt hier stehen bleibe und weiterrede für den Moment, in jedem Moment, richte ich auf Ziele, die in mir drin sind, die ich teilweise vielleicht auch nicht richtig verstanden habe. Und aus meiner Sicht ist dementsprechend zusammenfassend Heuristik ein Zusammenspiel aus den Erkenntnis, was für welchen Zielen, welchen Glaubenssätzen folge ich nach, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie erreiche ich diese, welche Handlung, welche Worte, welche Gedanken, welche Emotionen, was führt mich weiter auf den Weg, den ich gehen möchte.
Und dabei, bei dieser Antwort ist mir gerade auch aufgefallen, dass Heuristiken und Dogmen interessant sind, einmal nebeneinander zu stellen. Denn, wie du gerade schon erwähnt hast, es ist das der Fall, dass bei Heuristiken auch oftmals etwas nicht so ganz verstanden wird, aber als Faustregel glaubt man daran. Und was viele ja auch stört an gewissen Glaubensrichtungen, nicht nur das Christliche, ist, dass es manchmal wie Gesetze gibt, wie Dinge, die einfach die absolute Wahrheit sind und man kann es nicht hinterfragen oder kann es vielleicht gar nicht in der Tiefe wirklich wissen oder hat es noch nicht verstanden. Wo siehst du da den Unterschied und wo siehst du vielleicht auch die Gefahren in Dogmen?
Aus meiner Sicht ist der Unterschied, es liegt in der Komplexität. Wenn man Dinge als Heuristik anschaut, ob man dann entsprechend der Überzeugung ist, dass es Ausnahmen gibt, liegt man in der Versuchung, etwas als Ausnahme zu bezeichnen, zu sagen, ja, in diesem Fall denke ich nicht, dass es Sinn macht, aber man kann da sehr falsch liegen in dieser Einschätzung. Und in diesem Kontext können Dogmen auch sehr hilfreich sein, und man sagt, nein, ich verlasse mich darauf, dass diese Weisung, die, oder wie im Christentum und auch in anderen alten Religionen auch, gibt es viele von diesen grundlegenden Weisheiten. Das sind Weisheiten, die gewisse Leute aufs Dogmen anschauen, oder? Aber die sind entwickelt worden als ein Grundsatz für Abermillionen von Menschen, die, wenn sie nach dem folgen, sehr viel gewinnen dabei. Gefahren gibt es natürlich in den Dogmen auch, aber da kommt es wieder darauf an, was sieht man jetzt als Dogma an und was nicht. Ich empfehle teilweise auch entsprechend, die gewisse Dinge auch als Dogma zu befolgen, wenn man der Meinung ist, nein, ich habe nicht ein Selbstverständnis, ich bringe nicht die größte Teil meines Lebens damit, mich selbst zu reflektieren und all meine Emotionen zu verstehen. Wenn man dann sagt, nein, ich verlasse mich auf diese Dogmen, dann würde ich sagen, ist das eine gute Sache.
Wenn wir das direkt ein bisschen konkretisieren, zum Beispiel haben wir jemanden, sei es ein spiritueller Lehrer oder sei es ein Pastor oder ein Religionsangehöriger, ein Vertreter einer Glaubensrichtung, der Person wir stark vertrauen und diese Person vielleicht eben einen Großteil ihres Lebens dem gewidmet hat, das zu verstehen und zu erleben, dass man dann sagt, wenn diese Person das sagt, dann vertraue ich darauf, dass es auch eine Erleichterung sein kann und ein Zeitersparnis. Oder wie siehst du das?
Das kann so sein, wobei für mich ist es dann auch wichtig zu schauen, was ist das denn genau für eine Person? Inwiefern ist das Leben, das diese Person führt, ähnlich wie das Leben, das ich führe? Weil in jedem Lebensabschnitt und in jedem Leben gibt es andere Verhalten, die am besten sind für den Weg, den man selbst geht. Zum Beispiel jetzt, wenn man einen Asket nimmt, sagen wir mal, einen hinduistischen Asket, der dann teilweise vielleicht sehr, sehr spannende Weisheiten predigt, wo man der hat sehr viel Zeit mit Selbstreflexion und Erkenntnis von den eigenen Gefühlen verbracht, aber weil diese Person nicht einen normalen Job hat, nicht normal arbeitet, nicht im normalen Alltagsstress ist, nicht Kinder hat, das sind Emotionen, die er gar nicht integrieren konnte in seine Aussagen, die er macht. Er kann nur grundlegende Aussagen über Menschen machen, die auch sehr wertvoll sein können, aber vielleicht nicht zugeschnitten auf die Situation und den Weg, wo man sich drin befindet. Da wäre ich immer sehr vorsichtig von wem, auch wenn das in absoluter Liebe und Weisheit gesprochen wurde, kommt denn eigentlich genau jetzt diese Heuristik oder das Dogma, das dort ausgesprochen wurde.
Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt und möchte da auch noch ein Beispiel nennen, denn ich habe mich ja mit vielen dieser spirituellen Lehren auch unterhalten in den letzten 10 Jahren und habe da auch immer mal wieder meine Gedanken und Reflexionen geteilt, manchmal Antworten bekommen, und etwas, was hier gerade gut reinpasst, war, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich meditiere, bin ich entspannter. Wenn ich entspannter bin, werde ich nicht so oft getriggert. Ich verliere auch weniger Energie mit mir Sorgen machen, geärgert sein und so weiter. Und schlussendlich, wenn ich mehr entspannt sein und bleiben kann im Alltag, brauche ich irgendwann auch weniger Schlaf. Und oder mein Schlaf, den ich habe, wird erholsamer. Und deshalb brauche ich weniger Schlaf. Und durch diese Bewegung, durch diese Erkenntnis habe ich irgendwann gemerkt, boah, das wäre doch richtig cool, wenn ich dann irgendwann nur noch 2 Stunden schlafe oder so. Und dann habe ich das so gehört auch, dass spirituelle Lehrer gesagt haben, ja, wenn du so bewusst durch den Tag gehst, dann triggert dich das gar nicht mehr und dann fließt das alles durch dich durch. Du bist nicht mehr in den Widerständen, sondern immer in der Annahme. Und dann hat sich das so, erstmal habe ich das nicht bemerkt, aber das war so ein Ideal, was sich in mir aufgebaut hat. Und dann habe ich das auch mal geteilt mit einem spirituellen Lehrer, habe gesagt, ja, wie siehst du das so? Ist das so? Hast du das auch so erlebt? Dann hat er gesagt, ja, wenn ich den ganzen Tag nur meditieren würde, würde ich auch weniger schlafen müssen. So. Ja. Das trifft gerade ein bisschen, was du so gesagt hast, dass wir manchmal uns selber auch vergleichen dann oder in diese Ideale reinzwängen, den hinterherlechzen, die vielleicht jemand im Himalaya erlebt, als absolute Wahrheit oder halt irgendwo sonst auf der Welt oder eben asketisch sogar lebt, dass wir das lernen dürfen zu unterscheiden und uns dadurch nicht zusätzlichen Stress machen. Wie hast du das für dich erlebt?
Ja, ich finde das wirklich spannend. Ich finde, du hast jetzt gerade auch den Prozess gezeigt, eigentlich wirklich ein wunderbares Beispiel, wie man so von einer Heuristik, wo du gestartet bist du in ein Dogma rein und wieder zurück in eine Heuristik. Also du hast, die Heuristiken sind ja immer zu schärfen, oder? Du hast gemerkt, das Entspannen, das Meditieren, das Reflektieren, das schenkt dir Energie. Und das allein bestätigt dir, dass es funktioniert. Für das brauchst du nicht ein Dogma, du hast die Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung, das ist genau eigentlich das Schärfen von so einer Heuristik, wo man dann ins Detail reingehen kann und dann in jeder Situation ist es ein bisschen anders. Manchmal ist eine Meditation vielleicht auch eine Flucht von einem Problem, anstatt dass man sich damit auseinandersetzt und manchmal ist es etwas, das genau das Problem löst und diese Feinheiten, die findet man heraus, indem man sich weiter und tiefer damit beschäftigt und bereit ist, seine Glaubenssätze anzupassen an das, was man erfahrt. Und wenn man aber dann das nimmt und zu einem Glaubensführer geht, sage ich jetzt mal so, der einem dann sagt, ja, du musst dann aber das und das und so machen und dann ist Meditation für dich perfekt, dann hast du das wieder transformiert in ein Dogma und hast dort aus meiner Sicht etwas verloren, nämlich das Vertrauen in dich selbst, das Vertrauen selbst zu beurteilen und zu sehen, so ist es für mich am besten. Das tut mir wirklich gut. Und da natürlich muss man auch lernen, loszulassen vom eigenen Ego, muss man lernen, sich selbst zu verletzen, sich selbst einzugestehen, was man denn alles nur das Gefühl hat im ersten Moment, dass es einem gut tut und dann nachher über die Tage hinaus und Wochen dann merkt, nein, eigentlich wäre eine andere Handlung, eine bessere, und kann das dann für das nächste Mal wieder mitnehmen und so seine Heuristiken transformieren.
Und das hast du jetzt gerade schon wieder gut ideal weitergeführt, weil aus meiner Sicht das eine große Herausforderung ist für viele. Weil nehmen wir an, wir gehen zum spirituellen Lehrer, wir machen schon eine Praxis seit, sagen wir, 10 Jahren oder so, haben immer mal wieder unsere Praxis gewechselt und unser Vertrauen in uns selbst, ich sage gerne auch diese Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, die darf immer gefestigter sein. Und doch wird es wahrscheinlich immer Menschen geben, die eine noch ausgedehntere, noch tiefere Wahrnehmung haben wie du. Und wenn du dann zu diesen Menschen gehst und sie etwas, sei das eine Praxis, die sie für dich eben maßgeschneidert haben, sei das ein Ideal, eine Weisheit, nach dem du dich ausrichtest, und du ja weißt, es hat dir schon mal gut getan. Diese Person hat vielleicht eben auch die Weitsicht mehr, dass du es selber nicht mehr so erleben musst. Und da reden wir nicht nur von Tagen und Monaten. Wenn wir an Wiedergeburt glauben, geht es ja um karmische Zyklen, wo auch da Menschen sagen können, in dem Leben jetzt ist das für dich wichtig. Und da kannst du nicht einfach mal sagen, Moment, ich überprüf's mal, ich lebe mal das Leben so und dann komme ich wieder und lebe es anders so. Also da kommen wir an einen Punkt, wo es tricky wird, wo wir uns selber fragen dürfen, ja, wo vertraue ich jetzt meiner eigenen Wahrnehmung und wo entspanne ich mich vielleicht eben auch rein in etwas, was mir jemand so sagt. Wie siehst du das?
Das kann ich kann das nur unterschreiben. Ich finde das wirklich auch, und das ist ja auch der große Wert, den ich auch jetzt noch sehe in der Religion, in der Spiritualität. Dort mitschwingend sind Weisheiten, die über Jahrtausende geschärft wurden. Es ist eine Heuristik, kondensiert von Tausenden von Leben über Tausende von Zeiten und Gesellschaften, die es gegeben hat, und die hat überlebt und ist immer noch stark. Und das bedeutet, wenn man da dieses Vertrauen mit sich bringt, auf diese Weisheit zu hören, dann ist es aus meiner Sicht sehr viel wahrscheinlicher, dass man damit ein Glück, eine Zufriedenheit findet, die man, wenn man selbst seine Heuristik erarbeiten würde, niemals finden könnte. Weil man ist da in Competition, mit Tausenden von Menschen und Jahrhunderten von Weisheiten. Und auch der zweite Teil, den du gesagt hast, sich inspirieren zu lassen von Personen, die eben genau die Zeit haben, sich tief mit sich selbst und dem Leben und anderen Menschen und der Spiritualität auseinanderzusetzen, die Weisheiten, die solche Personen von sich geben, können eine immense Bereicherung sein für die persönliche Spiritualität. Da würde ich zurückgehen auf eine Basis, das ist meiner Sicht auch die Basis des Buddhismus, also aus meiner Sicht auch eine der besten Heuristiken, die es gibt, Achtsamkeit. Mit der Achtsamkeit, wenn man die lebt, dann kann man auch die Weisheit der anderen erfahrenen Personen am besten mit integrieren in das eigene Leben und in den eigenen Weg.
Ja, und nun gibt es aber auch die Kräfte, die, und egal wie man die nennt, den Schatten, die Unzulänglichkeiten der Menschen, die das auch weitergeben, Ego-Geschichten, Machtspiele, alles, was ja mitschwingt in jeder Religion und auch mit den Gurus, die nicht davor verschont sind, Mensch sind. Wie gehst du damit um? Beziehungsweise, ich habe mich immer gefragt, ja, weil ich ja so viele spirituelle Lehrer vor der Kamera kennengelernt habe, gesehen haben, was sie sagen, welche Ideale sie manchmal auch weitergeben und was sie dann wirklich leben oder gerade aktuell verkörpern hinter der Kamera, beim Essen, beim Unterhalten, beim Autofahren, beim Alltag halt. Und dann zu merken, da ist manchmal eine recht große Lücke dazwischen. Und dann habe ich mir immer gefragt, ist jetzt das Teaching schlechter? Weil die Person es nicht verkörpert, also es funktioniert ja nicht. Aber das ist ja nicht, es ist eine mögliche Interpretation, aber es kann auch fehlleiten, weil vielleicht hatten die Phasen in ihrem Leben tiefes Erlebnisse, wo diese Wahrheiten gelebt haben. Aber irgendwann irgendwelche Muster wieder gegriffen haben, irgendwelche Ängste wieder gekommen sind. Sie aber weiterhin, jetzt in dem Falle, halt noch ihre Berufung so ausleben, um diese Weisheiten zu teilen. Wie können wir mit diesem Dilemma umgehen?
Ja, das finde ich also wunderbar formuliert. Das ist entspricht auch absolut meiner Erfahrung in diesem Bereich. Und ich würde die Erklärung auch so aufgreifen, wie du sie jetzt gesagt hast, im Sinn von, das heißt nicht, dass man einfach die Weisheiten missachten sollte. Es soll auch nicht heißen, dass da irgendwie gelogen wurde. Es kann wirklich eine Wahrheit sein, die man erkannt hat, und dann auf eine Art und Weise wieder vergessen hat. Meine Perspektive auf diese Dinge ist ein bisschen wie in einer Beziehung. Es ist eine Beziehung mit sich selbst, so wie ich eine Beziehung zu meiner Frau führe. Es gibt Momente, wo alles perfekt ist, wo man sich selbst und das Gegenüber und in Gemeinsamkeit sich so tief nahe ist, so gut verstanden hat, dass man das Gefühl hat, und das Gefühl kann auch wahr sein in dem Moment, dass es wirklich nichts mehr zu verstehen gibt dazu. Und dann 2, 3 Monate später, der Alltag kehrt zurück, man hat wieder das dort und Stress dort und Probleme, die man sonst im Leben hat. Und man muss wieder zurück. Es ist eine Arbeit. Man muss wieder die Konversation aufnehmen. Man muss wieder daran arbeiten, um an diesen in diesem wunderschönen Weg so nahe wie möglich teilzunehmen. Und ich sehe das in der Beziehung in sich selbst, also mit sich selbst in diesem Fall genau gleich. Das ist darum wieder zurück zu der Achtsamkeit. Es geht darum, dass man spürt, was macht das mit einem. Wende ich das auf die richtige Art und Weise an? Habe ich das auf die richtige Art und Weise verstanden? Und das kann man nur machen, indem man ehrlich ist mit sich selbst und tief in sich selbst hineinschaut, um den Emotionen zu folgen, die man fühlt.
Ja, und bei diesem Wort richtig, das ist ja auch ein bisschen problematisch in der spirituellen Sinne oder auch im Glauben allgemein, weil wir Menschen ja dazu tendieren, dass wenn wir etwas in der Tiefe erkannt haben oder in einer tollen Schrift gelesen haben, es als richtig bezeichnen und uns schwer tun damit, es anzuwenden auf verschiedene Phasen unseres Lebens. Denn was in manchen Phasen in meinem Leben das Richtige war, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, war in anderen Phasen meines Lebens nicht das Richtige, um ins Gleichgewicht zu kommen. Wer urteilt jetzt aber darüber, ob es das Richtige ist oder nicht? Können das andere Personen besser als ich selber? Weil wo ich in Phasen war, wo ich im Burnout war, was und viele Menschen, wenn sie in so einer Erschöpfung sind oder in so einer Verzweiflung sind oder einer Hoffnungslosigkeit oder einer Glaubenskrise, sucht man. Und in dieser suchenden Haltung ist es manchmal dann noch schwieriger zu differenzieren, sind die Ratschläge von außen jetzt wirklich hilfreich? Dienen die mir? Ist das für mich jetzt das Richtige? Auch wenn es für die vielleicht toll war und richtig war zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben.
Ja, ich denke, du formulierst hier wirklich wunderbar die Gedankengänge hinter einer Heuristik. Eine Heuristik ist ja anzuwenden auf die Situation, die man jetzt drin ist. Und wenn sich der Kontext verändert, wenn man sich selbst verändert, wenn sich das rundherum verändert, dann kann es sein, dass man Anpassungen braucht an Glaubenssätzen. Es kann auch sein, dass man Glaubenssätze komplett verwirft, wenn man denkt, ah oh nein, das geht überhaupt nicht, oder ich habe das immer schon falsch verstanden. Und auch ein solcher Moment kann sehr wertvoll sein. Und zwar nicht, weil der Glaubenssatz vielleicht wirklich falsch war, sondern vielleicht nur, weil das dann hilft, über die nächsten Jahre den gleichen Glaubenssatz wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten, einen anderen Kern zu entdecken darin, der auf die Situation, wo man neu sich drin befindet, anwendbar ist.
Schön. Ich beschreibe gerne manchmal dieses Bild von einem Würfel, der verschiedene Farben hat von der Seite, seien es 8 Seiten eines Würfels und immer dieses sind 10 Personen um diesen Würfel im Raum und die eine Person erklärt, wie dieser Würfel aussieht und die andere auf der anderen Seite sagt, nee, hier ist er doch die Farbe und hier ist er die Farbe. Scheinbar gegensätzlich schauen das Gleiche an, wer hat recht. Und ich lade immer gerne dazu ein, dass eigentlich Bewusstsein macht, dass alle recht haben, aus ihrem Blickwinkel. Und dass wir dann weniger überzeugen müssen, nee, ich habe aber recht, schau doch mal. Und dann viele Menschen in dieses Argumentieren, ins Überzeugen, ins Missionieren fallen, anstatt eben auch die andere Perspektive mit einzuschließen, was für den Kopf oftmals sehr konträr wirkt. Aber wenn man es mal stehen lassen kann und da ein Fragezeichen hinten dran setzt, ist das wirklich ausschließend? Oder finde ich einen Weg, diese Perspektive auch noch einzuschließen? Und gleichzeitig, neben dem, was ich gerade beschrieben habe, gibt es nicht doch auch Dinge, die einfach grundlegend falsch sind? Wie unterscheidet man das jetzt? Ist das einfach eine weitere Perspektive oder ist es halt einfach nicht den Naturgesetzen entsprechend?
Ich finde dein Bild finde ich wunderbar. Das ist ja ein Bild, auch ein Pastor, ein Freund von mir, der verwendet das auch gerne im Kontext mit einem Elefanten anstatt einem Würfel, diese Situation zu beschreiben. Ich denke, falsche Dinge, ich finde das immer sehr schwierig. Es ist ja selbst in der Wissenschaft so, und ich würde sagen, das ist der Ort, wo man am stärksten sagen kann, etwas ist effektiv falsch. Ist es immer noch so, dass Dinge, die man dachte, die falsch sind, doch mal 50, 60 oder 80 Jahre später gesehen hat, ja, jetzt mit all dem neuen Wissen, das man hat, könnte man das wieder anders sehen. Ein klares Beispiel dazu ist zum Beispiel die Epigenetik, wo man ganz in den frühen Tagen der Genetik gedacht hat, ja, wenn ich viel boxe und meine Frau viel boxt, dann ist mein Kind dann ein guter Boxer. Und dann hat man dann gesehen in der normalen Genetik, nein, das hat nur mit den Genen zu tun, nicht mit dem, was ich mache. Und dann nachher, viele Jahrzehnte später, hat man dann die Epigenetik entdeckt und gemerkt, das ist eine Mischung. Es gibt gewisse Dinge, die beeinflussen die Exprimierung eines Gens, das dann dazu führt, dass man doch Dinge mitgibt, auf die eine oder andere Art und Weise natürlich geht das nicht gerade spezifisch aus Boxen, aber es geht in gewisse Richtungen, dann stimmt es dann eben doch. Und darum würde ich sagen, vorsichtig sein, einfach etwas wegzutun als falsch. Weil auch in der moralischen Ebene gibt es da, je nachdem, wie man etwas betrachtet, sage ich jetzt mal so, ein klassisches Beispiel ist ja, dass zum Beispiel während dem Nazi-Regime, was sagt man, wenn jetzt ein SS-Mann bei dir anklopft und fragt, ob du Juden bei dir zu Hause hast und du hast Juden bei dir zu Hause. Wenn man dann sagt, ja, die Moral sagt mir, ich muss ja sagen, weil ich darf ja nicht lügen, ist man irgendwo auch im Widerspruch mit einem anderen moralischen Grundsatz, den man hat, nämlich, dass man die Leute beschützen möchte, die einem lieb sind. Und darum wäre ich auch in moralischen Urteilen für ein absolutes Falsch, ein unwiderrufliches Falsch, würde ich immer mit sehr viel Vorsicht genießen. Was aber nicht heißt, dass man nicht gute Heuristiken haben kann, zu sagen, ich möchte nicht lügen. Das ist immer noch eine sehr gute Heuristik.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, auch dass manche von uns wahr geglaubte Dinge manchmal wieder in sich zusammenfallen müssen für gewisse Phasen in unserem Leben, sei es in der Wissenschaft, mit dem Beispiel der Epigenetik, etwas war geglaubt, es ist falsch und danach wieder wahr oder umgekehrt. Und ich glaube, wir kennen das manchmal auch in unserem eigenen Leben. Und was mich immer fasziniert hat, war, was innerlich passiert, wenn ein Glaubenssatz in sich zusammenfällt oder eben als aktuell falsch, unwahr bezeichnet wird. Dort kommt für mich das Wort Resilienz ins Spiel, weil woraus beziehst du dann noch Sicherheit? Weil wir so einen großen Teil unserer Sicherheit aus unserem eigenen Weltbild, und das ist aufgebaut, aus uns all unseren Glaubenssätzen, ja beziehen. Und wenn Mama etwas fundamental Geglaubtes über 20, 30 Jahre anfängt zu bröckeln, kann das extrem Existenzängste, Identifikationskrisen und so weiter hervorrufen. Wie hat man diesen Anker, der tief genug ist, dass man daran nicht untergeht?
Ja, mit dem habe ich definitiv Erfahrung, kann ich sagen. Ich kann da wirklich, das kann ich so offen sagen, aus meiner Sicht war der Verlust meines Glaubens, weil ich ihn ja so unbedingt nicht verlieren wollte, weil er so ein tiefer Kern meines Glaubens, meiner Identität, meines Seins, meines Strebens, meines Charakters war, war das wirklich die schwierigste Erfahrung, die ich hatte in meinem Leben. Schwieriger auch als ziemlich alles, das ich mir vorstellen konnte und auch jetzt noch kann. Oder eben nicht vorstellen kann. Woran man sich dann noch festhalten kann, ich finde das ganz schwierig, weil ich kann jetzt zurückreflektieren und irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt mich irgendwie daran orientiert, dass ich ja immer noch eine Zukunft habe, oder ich habe immer noch eine wunderbare Freundin, ich habe mein Studium, das ich damals an der ETH hatte, ich habe einen Weg vor mir, das kann einem helfen, über Wasser zu bleiben, nicht unterzugehen, noch zu funktionieren, aber wieder aus diesem Loch hinauszukommen. Auch da, man kann darüber sprechen, dass man, wenn man tief in sich hinein hört, dass man da vielleicht Dinge findet, die einen motivieren, neue Glaubenssätze findet. Aber in dem Moment gibt es das nicht. In dem Moment gibt es nur das Loch, nur die Tiefe, die Dunkelheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke nicht, dass ich da so heil herausgekommen wäre, hätte ich nicht das Glück gehabt. Und ich denke wirklich, dass es Glück war und nicht eine eigene Stärke, die mich da dazu geführt hat, einen neuen Glaubenssatz zu finden, der mich leitet, und das innerhalb von ein paar Monaten, der wie ein neuer Funke war, wo ich gesagt habe, ja, daran kann ich mich orientieren grundsätzlich, kann meine Entscheidungen, meine Heuristiken nach diesem Ziel ausrichten. Und für mich war das dann die Erkenntnis, dass der Mensch und ich selbst entsprechend, so wie allen, aus meiner Sicht auch alle anderen auch, alle Emotionen und alle Gedanken, die man hat, richten sich danach aus, dass man das tut, was am besten für den eigenen Stamm ist. Weil das ist das, wo aus meiner Sicht wir auch dazu selektiert wurden, das zu tun. Wenn man jetzt natürlich das aus einer evolutionären Perspektive anschaut, aus einer spirituellen Perspektive, würde ich auch dann sagen, wir tun das, was am besten für unsere Nächsten sind. Und in dem drin auch für die Nächsten und auch für sich selbst, aber für sich selbst nicht in einem egozentrischen Aspekt, sondern für sich selbst in einem emotionalen und spirituellen Aspekt, dass dort drin die emotionale Tiefe, die aus meiner Sicht wirklich ein Stück grundlegender Wahrheit mit sich bringt, dass wenn ich etwas tue, das dem nachfolgt, wenn ich etwas tue, dass ich der Meinung bin, das tut den Leuten, die ich als Gemeinschaft sehe, um mich herum, gut, weitblickend gut, über 30 Jahre, 50 Jahre, 1000 Jahre gut, dann spüre ich die Befriedigung in mir, den spüre ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich etwas tue, das wirklich tief in mir resoniert. Und ich denke, das war der Lichtpunkt, der mir geholfen hat, wieder aus diesem Loch herauszukommen, aus dieser Tiefe.
Danke, dass du diesen Lichtpunkt mit uns hier im Lichtbringer-Podcast geteilt hast. Ich fand das ein sehr offenes und berührendes Gespräch auch. Und ich glaube, dass sehr viele da Parallelen bei sich feststellen können, auch wenn die Wege unterschiedlich sind, dann der Oberfläche doch in der Tiefe oft sehr ähnliche Prozesse durchlaufen werden, egal ob das eine Glaubenskrise vom Christentum ist oder von anderen Glaubensrichtungen oder eine spirituelle. Um diesen letzten Gedanken noch einmal abzurunden, aufzugreifen, zu ergänzen, für mich war und ist weiterhin sehr prägend auch dieses, wenn was das Beste ist für den eigenen Stamm, kann man sich fragen, erstmal begrenzt es sich auf sich selber, dann vielleicht Familienstamm, dann vielleicht Stamm der Gemeinschaft, Lichtbringergemeinschaft, vielleicht der ganzen Spiritualität. Wo zieht man die Grenze? Und für mich kommt da tatsächlich eine Vereinigung von Liebe deinen Nächsten und dem, sage jetzt einfach mal, diesem spirituellen Weg von sich eben nicht mehr nur als begrenzt Fleisch und Knochen wahrzunehmen, sondern dass es eine andere Ebene gibt, auf der wir auf eine Art und Weise verbunden sind. Und keiner verletzt sich gerne oder selber freiwillig. Deshalb, je mehr wir uns auch im anderen erkennen, auch unsere Muster, unsere Schmerzen, was auch immer, auch im anderen sehen, als Reflexion oder als Projektionsfläche, desto mehr können wir einschließen, desto mehr aus meiner Sicht und Erfahrung entsteht diese Bereitschaft, hinzuhören, hinzuschauen, diese Grundlage, die für dich, so wie ich es verstanden habe, auch dazu geführt hat, dass du trotzdem noch mit deiner Familie, trotzdem noch mit deiner Partnerin in einem guten Verhältnis bist, dass dafür eine Grundlage gelegt wird. Und für mich zumindest schließt sich so ein Kreis. Und fand es sehr, sehr bereichernd, heute all diese Aspekte einmal unter die Lupe zu nehmen. Und gleichzeitig hätte ich auch Lust, jeder Aspekt und die noch in den Sinn gekommen sind, nochmal 3 Stunden zu durchleuchten. Aber dazu vielleicht ein andermal.
Da freue ich mich schon drauf.
Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich, Jens. Gibt es für dich noch etwas, was du zum Schluss mitgeben möchtest?
Ich habe mich sehr gefreut, wie ich mich jedes Mal freue, wenn wir unsere Gespräche haben. Und ich habe mich auch sehr gefreut, da teilzuhaben, auch auf diese Art und Weise an deinem Leben. Ja, und bis auf ein nächstes Mal.
Danke dir, bis zur nächsten Begegnung. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann schick sie gerne weiter an jemanden, von dem du denkst, die Person könnte das auch spannend finden. Ich freue mich riesig und ich danke dir. Ich danke dir, auch wenn du dir 10 Sekunden Zeit nimmst, um eine Bewertung für den Podcast zu hinterlassen und vielleicht sogar einen Kommentar zu dieser Folge. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Jan.